Liebe Freunde, das heutige Geschehen im Licht, ich möchte sogar noch allgemeiner sagen, des biblischen Wortes, obwohl das biblische Wort immer ein prophetisches Wort ist. Prophetie heißt von der Schrift her, von der Bibel her gesehen, nicht nur die Ansage der Zukunft, sondern Prophetie meint die Deutung der Vergangenheit, die Aufdeckung der Gegenwart und die Ansage der Zukunft. Uns soll es aber heute Abend gezielter darum gehen, was sagt das biblische Wort auf diese ganz direkte Frage, was kommt eigentlich auf uns zu? Das biblische Wort unterscheidet sehr deutlich zwischen der Endzeit und der Letztzeit. Endzeit nennt die Bibel die Zeit seit Jesu Geburt bis zu seiner Wiederkunft. Das ist die Endzeit. So wie es im Hebräerbrief ausgedrückt ist, nachdem Gott auf mancherlei Weise zu mancherlei Zeiten geredet hat, hat er am letzten geredet durch den Sohn. Seit Jesus da ist, hat die Endzeit, die letzte Periode dieser Weltgeschichte begonnen. Von dieser Endzeit unterscheidet das biblische Wort die letzte Zeit. Im Alten Testament heißt es immer wieder in den letzten Tagen. Letztzeit ist biblisch vom Auftreten des Gegenchristus, des Antichristus bis zur Wiederkunft. Und wenn wir das biblische Wort so in seiner Unterscheidung ernst nehmen, müssen wir heute nicht sagen allein, wir leben in der Endzeit, sondern wir sollten so sagen, wir gehen auf die Letztzeit zu. Dabei gibt uns die Bibel keinen Fahrplan an die Hand, sondern einen Stationenplan. Das ist etwas anderes. Ein Fahrplan, das geht so, wenn der ist geschrieben und der heißt nun, der Zug fährt ab in Stuttgart um 12.02 Uhr und ist dann um 13.01 Uhr in Blochingen und dann um 14.37 Uhr, was weiß ich, ist er hier in Ulm. Und diese Zeiten werden eingehalten auf die Minute, so es gelingt. Aber das ist ein Fahrplan. Der Fahrplan geht genau nach Zeit. Etwas anderes ist ein Stationenplan. Wenn angezeigt wird, der Zug fährt von Stuttgart über Bad Cannstatt, über Blochingen nach Ulm. Das sind einzelne Stationen genannt, aber nicht eine Zeit vorgeschrieben. So gibt uns die Bibel einen Fahrplan, einzelne Stationen, aber keinen Zeitplan. Nicht so wie heute Morgen war jemand bei mir, und dann so beim Rausgehen hat er gesagt, Sie sind doch sicher mit mir der Meinung, 1993 wird die EWG als Staatenbund selbstständig, dann sind das die 12 Staaten aus dem Danielbuch und dann beginnen die 7 Jahre des Antichristen. Also der hat den Fahrplan. Im Jahr 2000 heißt dann folgerichtig die Wiederkunft. Nein, so nicht. Jesus sagt ausdrücklich, ihr wisset weder Zeit noch Stunde. Wenn wir über das reden, wie das biblische Wort uns hineinleitet in die Frage der Zukunft, erstellen wir keinen Fahrplan. Das ist äußerst gefährlich. Aber wir schauen auf den Stationenplan. Und Jesus sagt, ihr wisst die Zeichen des Wetters zu deuten. Wenn Abend rot ist, dann sagt ihr, es wird ein schöner Tag werden. Wenn Morgen rot ist, dann deutet ihr, es sieht wohl eine Regenfront heran. Warum könnt ihr die Zeichen der Zeit nicht deuten? Das ist unsere Überschrift. Jesus will, dass wir die Zeichen der Zeit deuten und von dem her uns deutlich machen, wie er in seiner Vollendung voranschreitet. Ich nenne 6 solche Stationen. Das wird uns heute Abend beschäftigen. Erstens, was wir schon in einem ausführlichen eigenen Gedankengang hier entwickelt hatten. Erstens die Sammlung Israels. Zweitens die Suche nach Einheit. Drittens der Wille zum Abfall. Viertens die Vorbereitung auf den einen. Fünftens die Verfolgung der wenigen. Und sechstens das Ziel der Vollendung. Das sind diese Stationen. Erstens also die Sammlung des Volkes Israel. Jesus nennt das ausdrücklich in Matthäus 24, Vers 32 und die folgenden, wo er diesen Stationenplan vor seine Jünger hinstellt. Er sagt, wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt, dann wisst ihr, der Sommer ist nahe. Der Feigenbaum, das ist das durchgängige alttestamentliche Bild für das Volk Israel. Und Blättergewinn, das heißt, dieser Baum ist nicht dürr, der ist nicht abgestorben, sondern er schlägt aus, er entfaltet sich und es kommt wieder zum Leben. Genau das geschieht heute. Dessen sind wir Zeugen in den vergangenen jetzt über 40 Jahren, wie dieser Baum Blätter gewinnt. Dabei steht es unter drei Linien. Wir erleben heute den Abschluss der Sammlung des Volkes Israel. Das heißt nicht, dass alle Juden im Land sind, sondern das heißt, dass alle, die wollen, die können jetzt kommen. Es gibt heute kein Land mehr auf dieser Erde, wo es unmöglich wäre, dass Juden auswandern. Selbst aus Albanien, das bis Mitte letzten Jahres noch hermetisch verschlossen war, ist der Großteil der jüdischen Gemeinde ausgewandert. Ebenso gibt es die Möglichkeit, heute aus China auszuwandern. Und wir haben es ja miterlebt und erleben es mit, wie dieses Land, das zerbrochene Land Sowjetunion, wie man dort die Juden freigelassen hat. Alle, die heim wollen, können heim. Das ist die erste Linie. Die zweite Linie zu diesem Schlusszeichen. Israel als Volk, Land und Staat wird zum Problem zunehmend für die Völker. Das sagt die Bibel schon vor fast 2800 Jahren. In den letzten Tagen will ich Jerusalem zum Laststein für die Völker machen. Was ein Prophet Hesekiel oder ein Zacharia gesehen hat damals und angekündigt hat, wir stehen heute mitten im Abschluss dieser Entwicklungen. Der Golfkrieg hat uns einen Vorschmack dessen geliefert, wie Israel zum Problem geworden ist, obwohl es selber mit dieser Auseinandersetzung im Grund gar nichts zu tun hatte. Noch einmal im November 1990 hat sich zum ersten Mal in der Geschichte dieser Welt etwas ereignet, was es vorher so noch nie gegeben hat. Das nämlich, dass alle Völker dieser Erde, ohne jede Ausnahme, die sich politisch äußern, nämlich in der UNO, einstimmig Israel verurteilt haben. Das war damals diese Auseinandersetzungen, die Kämpfe auf dem Tempelberg. Inhaltlich ist es gar nicht so wesentlich, was der Anlass war. Es hat sich aber jetzt zum ersten Mal diese weltweite Allianz gebildet, die die Schlusszeit, die letzte Zeit nach der Prophetie kennzeichnet. Es hat sich auch diese Zuspitzung immer mehr vollzogen. Ich drücke es einmal ganz abgekürzt aus. Der Antisemitismus, ja der Holocaust, der unter Hitler bei uns stattfand, der wollte das Volk Israel treffen. Die politischen Auseinandersetzungen seit der Gründung des Staates Israel, da geht es um das Land Israel. Die Völker der Erde werden dann gegen Jerusalem ziehen. Und der Antichrist zielt auf den Tempel. Jesus sagt, er wird sich setzen in den Tempel. eine immer stärker zunehmende Konzentration. Bereits bei dieser Resolution der UNO ging es um die Frage des Tempelberges. Da ist schon ein Probelauf durchgegangen. Und die dritte Linie für diese Sammlung Israels, dieses Volk Israel muss die letzte und für das Volk wohl schwerste Lektion lernen. Diese Lektion, die der Prophet Zacharia so ausdrückt, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Schlusszeichen, die Sammlung Israels. Das ist eingebettet in diese zweite Station, in der wir heute in überraschende Geschwindigkeit hineingestellt sind, die Suche nach Einheit. Jesus will ja, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Er will, dass wir diese Zeichen deuten. So steht es zum Beispiel am Anfang des Buches der Offenbarung. Und es ist ausdrücklich biblisch nicht die Offenbarung des Johannes, die ist eine abgekürzte Redeweise, sondern es steht dort, dies ist das Buch der Offenbarung Jesu Christi, die er von seinem Vater erhalten hat und weitergegeben hat an seinen Knecht Johannes, damit wir wissen sollen. Jesus will. Wir spekulieren nicht, wenn wir fragen, was kommt auf uns zu, wie sind diese Stationen, dann tun wir nicht etwas, was eine Gruppe obskurer Sektierer tut, sondern wir fragen genau in der biblischen Frage- und Antwortlinie. Das, was in dieser letzten Zeit geschieht, das sind nicht mehr lokale Bewegungen, sondern nach der gesamten biblischen Prophetie wird es ein weltweites Geschehen sein. Zum Beispiel der Antichrist, seine Herrschaft wird nicht eine lokal begrenzte Herrschaft sein, sondern nach Offenbarung 13 heißt es, er wird aufsteigen aus dem Meer, aus dem Völkermeer und wird seine Herrschaft universal ausüben. Damit das geschehen kann, da muss zunächst die Struktur einer Einheit geschaffen werden. Wer hätte das gedacht? Noch vor wenigen Monaten, dass es tatsächlich eine Struktur der Welteinheit geben könnte. Und wir sehen heute die Konturen dieser Einheit. Zum Beispiel, dass die Machtblöcke sich fast über Nacht aufgelöst haben. Heute sind die Amerikaner, ist die USA fast zu Hause in Moskau. Da werden riesige Verbindungslinien hergestellt und Trennungen und Zäune und Mauern und Vorhänge, die unabbaubar schienen, sind über Nacht verschwunden. Denken wir nur an unser Land. Wir leben in einer sich ständig ausweitenden Einheit. Das zweite Kennzeichen ist, die UNO gewinnt eine ganz neue Macht. Das war ja in den letzten Jahrzehnten ein Rednerparlament. Was haben die nicht alles beschlossen? Und was ist geschehen? Nichts. Fast nichts. Und in den letzten Jahren haben wir das verfolgt, wie in einer atemberaubenden Eile diesem Weltgremium eine Führungsrolle zugewachsen ist. Und es heute über ein Ansehen verfügt, wo man sich durchaus vorstellen kann und auch schon Einzelzüge einer weltweiten Direktive und Regierung sich abzeichnen und da sind. Wir erleben das in unserem Breiten. Diese Rede vom gemeinsamen Haus Europa ist ja nicht nur ein Schlagwort, sondern es wird zielstrebig darauf hingearbeitet. bis hin zu dem, wo man jetzt gerade diskutiert, ob wir bis in wenigen Jahren statt mit D-Mark mit EQ bezahlen. Strukturen der Einheit, die sich verwirklichen. Und dies die vierte Linie der Verwirklichung. Wir leben in einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen Verflechtung. Daimler-Benz, das gehört ja nicht mehr den Söhnen des Herrn Benz, sondern das sind längst arabische Käufer vorhanden, die fast die Hälfte des gesamten Kapitals halten. Wenn man durch eine Stadt wie München oder Hamburg oder Stuttgart geht, da müsste man einmal das Grundbuch mitnehmen und würde staunen, dass circa ein Drittel von Stuttgart zum Beispiel unter japanischer Geldherrschaft steht. Wir leben in einer ungeheuer engen wirtschaftlichen weltweiten Verflechtung. Glauben wir doch nicht, dass diese Hilfsprogramme, die heute an die GUS gestartet werden und durchgezogen werden, allein aus dem menschenfreundlichen Herzen kommen. Sondern wir wissen es doch alle. Wenn dort das Chaos ausbricht, die Wirtschaft vollends zusammenbricht, wenn dort die Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden können, dann wanken unsere Wirtschaften, unsere Volkswirtschaften genauso mit. Es geht eigentlich dort um unser Überleben mit. Diese Suche nach der Einheit, die letzte Front, die uns Hesekiel 38 und 39, Offenbarung 20 zeigen, das ist diese weltweite Einheit unter diesen beiden Namen. Gog als Fürst des Nordens und Magog. Sie werden die Völker anführen gegen Israel. Die Frontstellungen zeichnen sich heute ab. Gog als der Fürst des Nordens ist ganz eindeutig nach der biblischen Völkertafel Russland. Russland. Nicht die Sowjetunion. Russland. Das plötzlich als eigenständiger Staat wieder dasteht. Und Magog, das sind die Nachkommen des Japhet, das sind die Europäer. Mit dieser gewichtigen Macht, um nicht zu sagen, damit es nicht chauvinistisch wird, der Führungsmacht Bundesrepublik, zumindest von der Wirtschaftskraft her. Und wir erleben das in einem atemberaubenden Tempo, wie diese Verbindung zwischen Gog und Magog sich heute bildet. Als ich 1984 in der Sowjetunion war, da war es nicht geraten, auf der Straße Deutsch zu reden. Unser Dolmetscher hat eine Adresse gesucht und ich stand mit meiner Frau auf der Straße am Bürgersteig in Leningrad, heute wieder St. Petersburg, und habe mit ihr gesprochen. Und dann kommt ein älterer Einwohner auf uns zu und hat uns richtig angebrüllt, mit allen Zeichen der Wut. Ich habe mich ganz klein gemacht, aber der hat nicht aufgehört. Und dann kam unser Übersetzer und ich habe gefragt, was will er denn? Und er hat gesagt, er beschimpft euch als Deutsche. Er sagt zu euch, ihr habt doch den Krieg damals angefangen. Wollt ihr das jetzt wieder tun? Als wir jetzt im vergangenen Jahr, im Juli, in Russland, der Sowjetunion waren, wenn man uns erkannt hat als Deutsche, sind uns Leute auf offener Straße um den Hals gefallen und haben sich bedankt für die Hilfe im vorangegangenen Winter. So radikal hat sich die Stimmung gewandelt. So radikal. Diese Konstellation, die die biblische Prophetie, besonders Hesekiel 38 und 39, schon damals vorausgesagt hat, sie ist heute eine sich täglich immer stärker vollziehende Wirklichkeit. Dabei gilt, es sind nicht mehr einzelne Personen wichtig, sondern die Völker sind wichtig. Früher war es so, wenn ein Herrscher, der das Weltreich aufgebaut hat, gestorben ist, dann sind die Reiche wieder zerfallen. Oft in ganz kurzer Zeit. Die Diadochenkämpfe haben das alles wieder zerstört. Heute können auch charismatische Führer abtreten, aber die Entwicklungen sind nicht mehr zu stoppen. Gorbatschow ist längst weg. Aber die Entwicklung, die er in Gang gesetzt hat, ist nicht an seine Person gebunden, sondern die ist über ihn sogar hinweggegangen. Nicht mehr Personen sind wichtig. Er ist der Anleiter für eine Teilstrecke der Entwicklung gewesen. Wenn ich es richtig einschätze, ist jetzt, nachdem dieser Durchbruch durch ihn gekommen ist, jetzt eine gewisse Stabilität vonnöten. Und Jelzin wird wohl diese Teilstrecke zu begleiten und zu gestalten haben. Und dann kommt wieder einer. Nicht mehr die einzelnen Personen sind das Entscheidende, sondern diese Konzentration, diese Struktur einer Welteinheit vollzieht sich heute. Eine ganz wichtige Station, die uns das biblisch-prophetische Wort nennt. Dritte Station, der Wille zum Abfall. Dieses biblische Wort ist schon genannt worden. Der Apostel Paulus im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 3, er sagt, in der letzten Zeit wird der Mensch der Gesetzlosigkeit kommen. Da wird ein ganz neuer Menschentyp entstehen, der Mensch der Gesetzlosigkeit. Was ist das für ein Mensch? Das ist nicht ein Mensch, der sagt, es gibt zwar Gebote, und Gesetze, die sind sogar recht und gut, aber ich will mich nicht daran halten, ich übertrete dieses oder jenes Gebot. Sondern Mensch der Gesetzlosigkeit ist der, der sagt, ich anerkenne keine Gebote. Ich bin mir selber Gesetz. Wir schaffen uns unsere Gesetze. Wir erleben das heute. Zum Beispiel in der Diskussion um den Paragraph 218. Sie wird ja nicht so geführt, dass grundsätzlicher Konsens besteht, es gibt ein fünftes Gebot, du sollst nicht töten. Aber in den und den Fällen kann oder soll dieses Gebot nicht verbindlich gemacht werden. So wird die Diskussion schon lange nicht mehr geführt, sondern sie wird so geführt, dass die Schilder hochgehalten werden, mein Bauch gehört mir. Was geht das irgendjemand anders an? Ich bin mir da selber Gesetz. Das Gespräch zum Beispiel um die Frage der Schöpfungsordnung, die Gott eingesetzt hat, der Ehe als eine lebenslange treue Verbindung für zwei Menschen. Es wird nicht gesagt, das ist grundsätzlich richtig, aber man kann es aus den und den Gründen nicht einhalten und muss solche und solche Aufweichungen machen. Sondern es wird heute sehr deutlich darüber nachgedacht, diese Form einer lebenslangen Verbindung ist unmenschlich, die kann niemand durchhalten. Deshalb führen wir die Ehe auf Zeit ein. Das wird heute sehr ernsthaft. Sogar in Kreisen der Verfassungsexperten diskutiert, wie das in unserem Grundgesetz zu verankern ist. Das heißt, die beiden begegnen sich und sie sagen, ja, wir zwei, wir könnten zusammenbleiben. Wir schließen einmal einen Vertrag auf 4 Jahre mit gegenseitiger Option auf weitere 4 Jahre. Und dann heiratet man auf 4 Jahre. Und wenn diese 4 Jahre um sind, dann setzt man sich zusammen und sagt, das ging ja einigermaßen, wir könnten ruhig noch mal 4 dranhängen. Vielleicht erreicht der eine oder andere auch noch die Silberhochzeit unter dieser Konstellation. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, wo diese grundsätzlichen Ordnungen nicht nur in Frage stellt, sondern andere Ordnungen dagegen setzt. Der Mensch der Gesetzlosigkeit ist der Mensch der Gottlosigkeit. Nicht der kämpferischen Gottlosigkeit, sondern es interessiert ihn nicht mehr. Er erklärt das für überholt. Das ist kein Thema mehr. Dieser Wille zum Abfall wird zum Zweiten deutlich an der zunehmenden okkulten Welle. In unserem Volk, in der Bundesrepublik Deutschland, und jetzt meine ich nur die alten Bundesländer, sind mehr als 19.000 Menschen registriert bei den Behörden, bei den Finanzämtern mit dem Beruf Wahrsager. Das heißt, die zahlen Steuern dafür. Mehr als 19.000. Zum Vergleich, es gibt in all den Bundesländern circa 13.000 Pfarrer. Da sieht man, wie das schon längst eine Realität geworden ist. Ich muss nur noch dieses Stichwort New Age nennen, das in vielfältigen Ausformungen sich unter uns als Wirklichkeit ganz anderer Mächte entfaltet. In meiner Klasse im Religionsunterricht bei den Neunklässlern, da kam ich vorletzten Schuljahr bei irgendeinem Thema so im Vorbeigehen drauf. Und ich habe dann gefragt, als die Kinder gesagt haben, was meinen Sie mit Okkult? Dann habe ich gesagt, ich meine zum Beispiel, dass man die Zukunft erfragt durch Tischrücken, dass man pendelt oder was alle diese so harmlos aussehenden Praktiken sind. Und dann habe ich mal so einfach einen Schuss ins Blaue gewagt und habe gesagt, wer von euch hat denn schon so etwas miterlebt? Und wir sind ganz gewiss nicht das Zentrum, sondern wir sind ein Seitental dort im Lenninger Tal. Es hatten über 50% der Schüler und Schülerinnen schon sehr ernsthafte Erfahrungen mit solchen Praktiken. Unter anderem haben mir drei Mädchen erzählt, dass sie bei Sitzungen dabei waren, wo Tote beschworen worden sind. Und haben mir erzählt von den Ängsten, die sie Wochen und Monate lang danach gehabt haben. Freunde, das sind Wirklichkeiten, die sich unter uns entfalten, allein in unserer so biederschwäbischen Hauptstadt Stuttgart gibt es 9 Satanskirchen. Das heißt Gemeinden, die sich Woche für Woche versammeln, um ihre sogenannten schwarzen Messen abzuhalten. Es ist ein entschlossener Wille zum Abfall in unserem Volk immer stärker zu merken. Der Wille zum Abfall, das dritte Kennzeichen dieser Station, es findet zunehmend eine Religionsvermischung statt. Ich gebe den Großkirchen eine ganz große Zukunft. Es ist nicht wahr, dass die Kirchen vergehen. Im Gegenteil, der Antichrist und sein Prophet, der wird eine Welteinheitskirche aufbauen. Und wir sehen heute schon die Elemente dieser Welteinheitsreligion. Zum Beispiel eines der Elemente, ich nenne 4, diese Aussage, wir glauben doch im Grund alle an denselben Gott. Wenn Sie eine Umfrage machen würden in Ulm auf der Straße und die Leute fragen, ja, ich denke, da würden Ihnen über 90% der Passanten sofort zustimmen. Ja, natürlich, ob das nun Allah heißt oder Jesus oder Buddha oder wie man es auch nennen mag, wir glauben im Grunde doch alle an denselben Gott. Das ist das eine Element dieser Einheitsreligion. Das andere Element heißt, wenn Sie die Frage stellen würden, sind Sie nicht auch der Meinung, dass das Entscheidende in den mitmenschlichen Beziehungen die Toleranz ist? Da kriegen Sie eine überwältigende Zustimmung. Toleranz. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Da hat niemand was dagegen. Das dritte Element dieser Religion, das ist die Mitmenschlichkeit. Da kriegt man 99% Zustimmung. Und das vierte Element dieser Religion heißt Friede. Derselbe Gott, Toleranz, Mitmenschlichkeit und Friede. Unter dieser Fahne können sich heute schon weltweit die Mehrzahl aller Menschen sammeln. Das vierte Kennzeichen dieses bewussten Willens zum Abfall vom biblischen Wort ist die schleichend durchgeführte Veränderung des christlichen Bekenntnisses der Grundlage. Das ist längst geschehen durch die Einebnung und Nivellierung des biblischen Wortes. Die Theologie in weiten Teilen tritt dem biblischen Wort so entgegen, dass sie sagt, so hat es kürzlich einer ausgedrückt, die Bibel ist ein Steinbruch. Und in diesem Steinbruch gibt es, oh, erfreulicherweise auch Goldadern. Und unsere Aufgabe ist es nun, die Steine auszusortieren und wegzuräumen und die Goldader zu finden. Wer so gegenüber dem biblischen Wort vorgeht, da findet der eine diese Ader und der andere sagt, nee, das ist Stein. Das ist Gold. Und so kann jeder sein eigenes Gold rausschürfen, grad so, wie es ihm passt. Damit ist die Grundlage des Bekenntnisses entscheidend gestört. Das zweite Kennzeichen dieser Veränderung, es ist eine Heilsansage, aber ohne die biblische Wirklichkeit des Gerichts. Es wird nicht mehr davon gesprochen, dass ein Mensch, der nicht glaubt, der sich nicht Jesus Christus anvertraut, dass der in seinem Leben verloren geht. Bei einem Vortrag vor einiger Zeit habe ich dieses Wort zitiert, und er wurde geworfen in den Pfuhl, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Dann stand einer ganz entrüstet auf und hat gesagt zu den anderen, seht ihr, jetzt entlarven sich die Pietisten. Was der da für eine Vorstellung hat, ich habe ihm dann geantwortet und habe gesagt, das ist nicht meine Vorstellung, sondern ich habe jetzt gerade wortwörtlich etwas zitiert, was Jesus gesagt hat. Sicher, die Verkündigung des Gerichts hat nicht ihren Platz in der Angstmache. Aber die Verkündigung davon, dass ein Mensch, der sein Leben nicht mit Gott lebt, in den Untergang geht, das muss doch gesagt werden, sonst kann sich doch kein Mensch wirklich entscheiden. Ich muss ihm doch mit Jesus sagen, es gibt einen doppelten Ausgang der Weltgeschichte. Zu den einen sagt er, geht ein zu eures Herrn Freude. Und zu den anderen sagt er, geht weg von meinem Angesicht, werfet sie in den Pfuhl. Ist denn das Angstmache, wenn ich einem Menschen, der auf den Abgrund zugeht, wenn ich dem zurufe, halt, stopp, kehr um, du stürzt dort hinunter? Es ist eine trostlose Unbarmherzigkeit, wenn ich ihn auf diesem Weg gehen lasse, ja, wenn ich ihn noch begleite und ihm auf die Schulter klopfe und sage, schreite nur wacker aus, der Fall wird umso tiefer sein. Die biblische Botschaft vom Gericht, das zeigt die Konsequenz und ruft zur Umkehr. Das dritte Kennzeichen dieser Veränderung des Bekenntnisses, das wird deutlich in dieser Aussage, es ist genug gepredigt, lasst uns jetzt handeln. Das Tun wird entscheidend. Und so wird aus der Predigt des biblischen Wortes wird zum Beispiel eine politische Rede oder ein sozialer Unterricht. Man kann heute in Predigten durchaus militärpolitische Fragestellungen mitverfolgen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, es gibt auch sehr fromme Leute, sie nennen sich fromm, die sagen genauso, hört jetzt mal auf mit dem Predigen, das Tun ist entscheidend. Sie nennen es Power-Evangelism. Nicht die Predigt des Wortes Gottes ist entscheidend, sondern das Zeichen und Wunder geschehen. Dass Kranke geheilt werden, dass wir in Zungen reden, dass das alles geschieht. Das ist beides im Kern dieselbe Verirrung. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, geht hin und predige das Evangelium. Die einzige, ich nenne es einmal ganz militärisch, die einzige Waffe, die Jesus Christus seinen Jüngern an die Hand gibt, ist die Waffe des Wortes Gottes. Und dieses Wort ist ein herstellendes Wort. Darum ist auch alles daran gelegen, wenn diese Waffe aus der Hand genommen ist, dann ist die Kirche untätig, kann sie im Grund nichts mehr tun. Vierte Station, die Vorbereitung auf den einen. Jetzt meine ich den Antichristen, der als der große Gegenspieler, als der Gegner des Christus in dieser Letztzeit auftreten wird. Es ist biblisch ganz eindeutig, das ist keine Ideologie allein, keine Strömung, sondern das ist eine Person. Ja, wird eingewendet, das wurde ja nun wirklich oft genug gesagt. Die ersten Christen haben gesagt, Nero ist der Antichrist. Er war es offensichtlich nicht, sondern er war verrückt. Andere haben im Mittelalter gesagt, das entartete Papsttum, das ist der Antichrist. Das war es offensichtlich nicht. Dann wurde gesagt, als die napoleonischen Kriege unser Land überzogen, das ist der Antichrist. Endlich wissen wir es. Er war es auch nicht. Unsere Väter haben vielfach gedacht, Hitler ist der Antichrist. In ihm kommt diese Gestalt. Er war es auch nicht. Die russischen Christen haben gesagt, Stalin ist der Antichrist. Der war es auch nicht. Sollten wir nicht aufhören mit dieser Rede vom Antichristen? Nein, nein. Alle diese Gestalten waren Probeläufe. Probeläufe. So wie wir, wenn wir in der Schule eine Aufführung hatten, da wurde das vorher eingeprobt. Und zwar hat unser Lehrer die einzelnen Szenen separiert und dann jede Gruppe für sich kommen lassen. Und wir haben Szene für Szene durchgespielt. Und erst dann bei der Generalprobe oder noch einmal davor wurde dann das ganze Stück im Zusammenhang gespielt. Die Weltgeschichte ist seit dem Kommen Jesu eine Geschichte der Proben, der Probeläufe. Und wir stehen kurz davor, dass gesagt wird, Vorhang auf, jetzt kann das Stück gespielt werden. Nach der biblischen Prophetie wird der Antichrist die Gemeinde Jesu Christi verfolgen. Das ist eingeprobt unter Nero. Nach der biblischen Prophetie wird der Antichrist falsche Lehre verbreiten und viele verführen. Das ist eingeprobt im Papsttum in der falschen Prophetie, damals im Mittelalter aufgipfelnd. Nach der biblischen Prophetie wird der Antichrist mit riesiger militärischer Macht auftreten. Das ist eingeprobt in Napoleon. Nach der biblischen Prophetie wird der Antichrist die Endlösung schaffen wollen. Wird gegen Israel losziehen, wird die Völker der Erde gegen Israel führen. Das ist eingeprobt in Hitler. Nach der biblischen Prophetie wird der Antichrist, diese Person, ein Diktator weltweiter Dimension sein. Das ist eingeprobt in Stalin. Das sind Probeläufe. Damit dieser kommen kann, auch das ist längst eingeprobt, braucht es den Ruf nach dem starken Mann. Und der Ruf nach dem starken Mann ertönt immer dort, wo die Anarchie zunimmt. Wir erleben das heute. Was ist innerhalb kürzester Zeit aus dem fast liebsten Reiseziel der Deutschen geworden, aus Jugoslawien. Wer hätte das gedacht, dass dort, wo wir so friedlich am Strand gelegen sind, dass da heute erbittert gekämpft wird? Wie die Nationalitäten gegeneinander losgehen. Jesus sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsdrohungen. Und es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein Königreich wider das andere. Königreich heißt eigentlich, wenn wir es in unsere Sprache direkt übersetzen wollten, eine Weltanschauung. Und Nationalitäten sind Weltanschauungen. Wir erleben das ja nicht nur in Jugoslawien. Wir sehen es zum Beispiel, wie die Ideologien innerhalb der Völker ein ganzes Volk unregierbar machen in Algerien. Wir erleben es genauso in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, wo man jeden Tag eigentlich zittern muss, bricht jetzt der große Konflikt untereinander aus. Und das fast weltweite Bedrohungsdimensionen hat, denn wenn ein Partner vom Größeren erdrückt wird, wie viele dieser sogenannten unabhängigen Staaten haben noch Atomwaffen auf ihrem Gebiet stationiert. Die Welt wandelt heute am Rande des Abgrunds. Viele Länder werden zunehmend unregierbar. Die Fragen werden unlösbar. Da kommt bald der Ruf nach dem starken Mann. Jesus sagt einmal von dieser letzten Zeit, sie werden sagen, es ist Friede, Friede und ist doch kein Friede. Wie sind wir aus unseren Träumen am Beginn des Jahres 90 gerissen worden, wo wir gedacht haben, jetzt ist der Weltfriede endgültig gesichert. Der Ost-West-Konflikt ist entspannt. Die anderen Völker sind unter diesen Supermächten in Schach gehalten. Was kann noch passieren? Und wie hat sich's verändert innerhalb kürzester Zeit? Die Vorbereitung auf den einen und letztes Kennzeichen dieser Station. Wir sind heute weltweit eine Angstgeneration. Jesus sagt von den Menschen der letzten Zeit, und sie werden verschmachten vor Furcht im Warten der Dinge, die da kommen sollen. Eine Angstgeneration. Es ist eigentlich alles mit Angst besetzt. Ich brauche nur drei Stichworte zu nennen. Ozon, AIDS, Amalgam. Die sind nicht gleichwertig, aber das sind alles Angstauslöser. Das zunehmende Ozonloch, das jetzt auch über Südeuropa angekommen ist, wie die Wissenschaftler sagen, sodass man die Vision hat, bis in kürzester Zeit kann man nur noch mit Schutzanzügen hinaus, wenn die Sonne scheint, will man nicht riskieren, dass man Krebs bekommt. Ängste, zunehmende Ängste. Ängste, die höchste irdische Segensgabe, die Gott in uns Menschen gelegt hat, die Gabe der Geschlechtlichkeit, der Sexualität, heute weltweit unter dem Vorzeichen der Angst, AIDS. Ich war letzte Woche auf einer Missionstagung, da hat uns ein Missionar berichtet aus afrikanischen Ländern, Uganda, aus Sambia. Und er hat gesagt, es gibt ganze Landstriche, die sind entvölkert. Ganze Dörfer, die sind leer, weil die Menschen sterben wie die Fliegen an AIDS. Man vermutet, man schätzt, dass zum Beispiel in Tansania mehr als ein Drittel der Bevölkerung bereits infiziert ist. Amalgam habe ich als drittes Stichwort genannt. Da kriegst du was in den Zahn, dass die Schmerzen endlich aufhören. Und jetzt sagen sie dir, ja, das löst da schlimme Reaktionen aus. Da wirst du krank dran. Kürzlich war jemand beim Zahnarzt und hat gesagt, ich habe mitgezählt bei mir, ich habe 17 Plomben, ich verlange, dass sie mir alle Zähne ziehen. Raus mit denen. Es steht alles unter diesem Vorzeichen
der Angst.
Und Angst macht Menschen, wenn ich das Stichwort einmal so nehme, manipulierbar. Manipulierbar. Wenn jemand echt Angst hat, mit dem kannst du machen, was du willst. Wenn du ihm nur versprichst, ich löse dein Angstproblem. Und so wird der Antichrist nach Offenbarung 6 auftreten. Als der weise Reiter zunächst, der große Befrieder, der Löser so vieler Probleme. Bisher dem würde die Menschheit heute schon fast alles zu Füßen legen, der zum Beispiel den Impfstoff gegen AIDS erfinden würde. Dann, wenn er die Strukturen aufgebaut hat, dann wird er sich entfalten nach Offenbarung 6. Dann als der fahle Reiter, als der schwarze Reiter, als der rote Reiter. In seinem Gefolge, im Fortgang seiner Herrschaft, wird er sein Gesicht dann zeigen. Und schließlich fünfte Station, die Verfolgung der wenigen. Die Gemeinde Jesu Christi geht in dieser letzten Zeit in eine große Bewährung hinein. Jesus sagt es in diesem Stationenkapitel, Matthäus 24, ab Vers 9. Sie werden euch hassen, sie werden euch verraten, sie werden euch verfolgen, sie werden euch töten. Das ist heute schon weltweit eine Wirklichkeit. Wir leben als Christen in unserem Land im Ausnahmefall. Die Verfolgung ist der Normalfall. Ist zum Beispiel ein Normalfall, und jetzt berichte ich wieder ganz abgekürzt von dieser Tagung der Missionen, ist der Normalfall, wirklich bekennende Christen werden in Ägypten verfolgt. Nicht die Großkirchen, die bekennenden Christen. Es sitzen mehr als 200 Christen dort im Gefängnis. Vor einigen Wochen hat uns die Nachricht erreicht, dass ein evangelischer Pfarrer nach harter Folterung erschossen worden ist. In Ägypten, in der Türkei, im Sudan tobt ein Vernichtungskrieg gegen die Christen. In Indien, wo wir in unserer Arbeit zum Beispiel stehen, wir erleben das fast jeden Tag. Vor einigen Tagen bekamen wir die Nachricht, dass die Republik Usbekistan aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten staatlich Mission verboten hat. Es beginnt wieder genau der gleiche Kreislauf. Das ist der Normalfall der Gemeinde Jesu Christi. Wir leben im Ausnahmefall. Vor 2 Jahren haben sich 27 afrikanische Staatschefs getroffen zu einer Konferenz. Da haben sie verschiedene Fragen behandelt und unter anderem auch einen Beschluss gefasst. Es waren in alles islamische Staaten den Beschluss gefasst, ihre Länder christenfrei zu machen. Das war in unseren Medien kaum eine Meldung wert. Was denkt ihr, wenn diese 27 Staatschefs beschlossen hätten, die Elefanten auszurotten in ihren Ländern? Da wäre ein weltweiter Sturm der Entrüstung losgegangen. Aber so haben sie ja nur beschlossen, ihre Länder christenfrei zu machen. Die Verfolgung der wenigen. Der Antichrist mit seiner Kirche wird im Bund sein mit den Religionen. Aber er wird eine Bindemacht über alle Seelen entfalten. Bis hinein in den Glauben. Wir haben das erlebt in den letzten Jahren. Ich habe vor kurzem eine Erzieherin angestellt bei uns im Kindergarten, eine Russlanddeutsche, die vor wenigen Monaten ausgewandert ist. Sie hat mir erzählt und sie hat gesagt, meine Oma Meine Großmutter saß 3 Jahre lang im Gefängnis deswegen, weil sie mich als 5-jähriges Mädchen in den Weihnachtsgottesdienst mitgenommen hat. Es war eine Standardfrage in den Schulen in der ganzen Sowjetunion. Bis Glasnost und Perestroika begonnen hat, haben die Lehrer die Kinder gefragt, was für Geschichten erzählen euch die Eltern? Eine Totalherrschaft wird angestrebt. Das wird dieses Bündnis der Zukunft sein zwischen Antichrist und Religion. Und wer hier beim biblischen Wort bleibt, wer ihm die Anbetung verweigert, der wird ohne weiteres in diese Lage der Verfolgung kommen. Wer sich allein zu Jesus Christus bekennt, hat in dieser totalitären, ideologischen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Dimension keinen Platz mehr. Es heißt dann sogar in der Offenbarung, dass diejenigen, die wirklich bei Jesus Christus bleiben, man wird weder kaufen noch verkaufen können. Man habe denn das Zeichen des Antichristen, dass sie selbst aus dem Normalleben ausgegliedert sind. Auch das haben wir eingeprobt erlebt. Als ich damals 1984, wollten wir einen Gemeindeleiter besuchen in Alma-Ata. Und ich habe mir die Adresse mitgenommen und dann sagte ich zu unserem Reiseleiter, zu unserem Dolmetscher, lass uns mal zu Fuß durch die Stadt gehen. Und dann sind wir gegangen und gegangen, 1 Stunde lang. Wir kamen schon weit in die Außenbezirke und ich habe gesagt, ja, stimmt denn das noch? Ja, sagt er, das stimmt immer noch. Die Adresse muss weiter draußen sein. Dann kamen die Müllhalden der Stadt. Ich habe gesagt, ja, jetzt hört's doch aber auf. Da kann doch nichts mehr kommen. Doch, sagt er, das muss noch weiter draußen sein. Und tatsächlich, nach fast 2 Stunden Fußmarsch dort draußen, da war's noch eine kleine Siedlung. Dort wohnten die Christen. Keine kommunistische Wohngemeinschaft duldete sie in ihrer Mitte. Sie lebten außerhalb am Rand der Städte. Kein Krankenhaus hat in der harten Zeit des Stalinismus einen Christen aufgenommen. Das war nicht möglich. Kein Christ konnte Lehrer, Arzt oder sonst einen Beruf in diesem Umkreis ergreifen. Sie waren die gekennzeichneten, die Parias der Gesellschaft. Die Verfolgung der wenigen und letzte Station, das Ziel der Vollendung. Jesus sagt in Matthäus 24, es werden viele falsche Christusse kommen. Heilsanbieter, die überschwemmen heute den Markt bei uns. Wir kriegen's hautnah in unsere Dörfer hinein. Scientology Church oder wie sie alle heißen, unter der Überschrift auf Hochglanzprospekt wird uns angeboten, wir schaffen Lösungen, wir vollziehen Heil. Und sie werden große Wunder und Zeichen tun und viele verführen. Darf ich das so deutlich sagen, ohne das jetzt näher auszuführen oder zu vertiefen, auch in die Auseinandersetzungen heute innerhalb der christlichen Gemeinde hinein. Die letzte Zeit ist nicht die Zeit der Wunder, sondern die letzte Zeit ist die Zeit, von der Jesus sagt, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Wir haben das Ziel der Vollendung vor Augen. Wir warten als Christen nicht auf den Weltuntergang, sondern wir warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Wir warten auf das 1000-jährige Reich, wo Gott dieser Welt noch einmal eine Zeit riesiger Entfaltung, Fülle und Segens geben wird. Und wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das wäre viel zu kurz gegriffen, wenn wir sagen, es kommt der Weltuntergang. Nein, es kommt die Christusvollendung. Dorthin sind wir unterwegs. Darum ist das biblisch-prophetische Wort im letzten und tiefsten ein Trostwort. Gott bringt euch zur Vollendung. Er bringt euch. Wisst ihr, wir Christen sind die eigentlichen Optimisten in dieser Welt. Wir sind's. Wenn irgendjemand Grund hat, Hoffnung zu haben, optimistisch zu sein, dann sind's wir. Und wir sollten reden drüber. Darf ich noch einmal dieses Beispiel sagen? Da stehe ich an der Tankstelle und tanke. Und neben mir tankt auch einer und der bruddelt vor sich hin. Ständig ist er sauer. Das Benzin schon wieder 3 Pfennig teurer. Wie wir ausgebeutet werden, ist doch eine Schweinerei. Der konnte sich kaum beruhigen, habe ich zu ihm gesagt. Ach, wissen Sie, das wundert mich nicht, das steht schon in der Bibel. Was hat er gesagt? Dass Benzin teurer wird, steht in der Bibel. Das müssen Sie mir zeigen. Ja, habe ich gesagt, das steht in der Bibel. Dann habe ich mein Neues Testament rausgeholt und habe in Matthäus 24, ich glaube Vers 9 vorgelesen, wo Jesus sagt, und es wird sein teure Zeit. Dann habe ich gesagt, das gilt auch fürs Benzin. Und dann kamen wir ins Gespräch miteinander. Dann hat er gefragt, ja, ist das alles, was die Bibel sagt? Sagt die nur solche Dinge voraus? Nein, habe ich gesagt, sie zeigt uns das Ziel. Sie zeigt uns das Ziel. Gott will diese Welt nicht vernichten. Er will uns Menschen nicht in den Untergang schicken, sondern er will uns vollenden. Er will unser Leben in die letzte ewige Gemeinschaft mit sich bringen. Jesus hat ein herrliches Bild, um das auszudrücken in Matthäus 24. Er sagt nämlich, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, das ist noch nicht das Ende, sondern das ist der Anfang der Wehen. Wehen sind schlimm. Die sind schlimm. Die tun weh. Da weckt mich meine Frau mitten in der Nacht. Kinder kommen immer mitten in der Nacht und sagt, es geht los. Wir gehen in Eile dann, wir rasen nach Stuttgart, kommen dort an, gehen ins Krankenhaus, sagt sie, jetzt sind die Wehen vorbei. Sag ich in meiner Unschuld, dann sei doch froh. Hat sie mich aber angeblafft. Der Arzt hat dann gesagt, ja, jetzt hilft nichts anderes, Sie müssen die Wehentätigkeit mithelfen. Der hat den Vorschlag gemacht, gehen Sie doch die Stuttgarter Staffeln da rauf und runter. So haben wir es dann gemacht. Der Morgendämmerung, die Sonne war noch gar nicht da. Bis sie dann ganz freudig gesagt hat, jetzt fangen die Wehen wieder an. Wehen sind Zeichen dessen, dass neues Leben geboren wird. Das will Jesus sagen. Wisst ihr, so haben wir den Blick hinein in die Beklemmungen unserer Zeit. Unsere Welt liegt nicht in den Todeszuckungen, wenn es auch so aussehen mag. Unsere Welt liegt nicht in der Agonie, sondern unsere Welt, da vollzieht sich der Anfang der Wehen. Gott kommt mit seinem Heilsplan. Zum Abschluss. Das ist das tiefste Ziel, das uns das biblisch-prophetische Wort zeigt.